NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brock. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Wir reden natürlich als erstes und sehr prominent über das heutige Bund-Länder-Treffen in Berlin. Von ihm wurden Maßnahmen erwartet, wie die Pandemie Covid-19 begrenzt werden kann. Das könnten, hieß es im Vorfeld, dann auch unpopuläre Schritte sein. Und der niedersächsische Ministerpräsident Weil hat da schon den Ton gesetzt. Heute Morgen im ARD-Morgenmagazin.
Dann werden wir Bürgerinnen und Bürger uns darauf einstellen müssen, dass wir in unserer Lebensführung uns zurücknehmen müssen. Das geht auch. Das ist nicht schön. Das macht mir persönlich auch keinen Spaß. Aber im Vergleich zur Situation eines ungebremsten Infektionsgeschehens, glaube ich, ist es wirklich die bessere Lösung.
Und inzwischen wissen wir, wie diese Lösung aussieht. Die Pressekonferenz ist gerade eben, glaube ich, zu Ende gegangen in Berlin. Und wir wissen, ab dem 2. November, also am Montag, gibt es eine, wie die Kanzlerin gesagt hat, nationale Kraftanstrengung. Eine 4-Wochen-Therapie nennt es der bayerische Ministerpräsident Söder. Und man höre und staune, alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder tragen die Maßnahmen mit. Nina Barth in Berlin. Reden wir erstmal über, wenn man so will, das Positive. Was darf denn aufbleiben?
Schulen und Kitas bleiben auf. Das stand auch schon in der Beschlussvorlage. Und ich denke, das ist ein Punkt, wo Sie nicht lange diskutiert haben heute. Denn das ist ja das, was wir seit Wochen hören, dass die Kitas und Schulen weiterlaufen sollen. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auf der Pressekonferenz eben auch noch mal betont, dass sie wirklich alles daran setzen wollen, dass Schulen und Kitas geöffnet bleiben. Und geöffnet bleiben auch die Geschäfte. Da darf sich aber pro 10 Quadratmetern nur ein Kunde aufhalten.
Und Büros und Arbeitsplätze werden auch so bleiben, wie sie sind?
Da soll Homeoffice ist da das Stichwort. Homeoffice ist das, was die Arbeitgeber ermöglichen sollen. So.
Der Profisport, habe ich eben gelesen, soll ebenfalls möglich bleiben. Aber Bundesliga zum Beispiel, Geisterspiele sind angesagt. Was muss denn schließen?
Das ist eine ganze Menge, auf das wir uns da ab Montag einstellen müssen. Es ist so, dass die Gastronomiebetriebe tatsächlich geschlossen werden. Das gilt im November auch für Fitnessstudios, Theaters, Kinos. Also die bleiben auch zu. Also das bedeutet, Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen soll es nicht geben. Und Sie haben es eben angesprochen, die Bundesliga wird zwar spielen im November, aber vor leeren Rängen. Und zu machen auch Kosmetikstudios oder Massagepraxen.
Das ist ja ein ziemlicher Schlag ins Kontor für alle Kaffeebesitzer, Restaurantbesitzer, für die Gastronomie generell, aber für viele andere auch. Gibt's da Hilfen für die?
Ja, es soll eine Nothilfe geben für die von den Schließungen betroffenen Unternehmen und Einrichtungen. Kleinere Betriebe sollen bis zu 75% ihrer Umsätze im Vergleich zum November vor einem Jahr ersetzt bekommen. Größere Unternehmen bis zu 70%. Der Bund plant dafür etwa 10 Milliarden Euro ein. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat vor dieser Bund-Länder-Konferenz heute angekündigt, dass die Bundesregierung auch weitere Hilfen etwa für die Veranstaltungsbranche und den Messebau plant. Da müssen wir noch auf die Details abwarten. Und der Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der hat schon heute im Bundestag gesagt, dass wenn heute Einschränkungen beschlossen werden, auch die Hilfsangebote gleichzeitig mit beschlossen werden. Und das ist jetzt auch so passiert.
Und was ist mit den Orten, wo ja wirklich viele Infektionen offensichtlich laufen, im privaten Bereich, bei Feiern, bei Disco und ähnlichen Betrieben?
Ja, also was da beschlossen worden ist, ist, dass sich in der Öffentlichkeit nur noch Angehörige des eigenen und eines weiteren Hausstandes zusammen aufhalten dürfen, mit maximal 10 Personen. Was Reisen angeht, da haben sie auf der Pressekonferenz eindringlich an die Bürger appelliert, generell auf private Reisen zu verzichten im November, auch auf Besuche von Verwandten. Touristische Übernachtungsangebote im Inland sind im November auch verboten. Also Hotelübernachtungen gehen dann nur noch bei zum Beispiel zwingenden Dienstreisen.
Alles dies, um den Monat November zu überstehen und eine, wie die Kanzlerin gesagt hat, Gesundheitsnotlage zu vermeiden. Es gibt aber auf halber Strecke, wenn ich das richtig begriffen habe, noch mal so eine kleine Kontrolle.
Ja, sie wollen in 2 Wochen sich nochmal zusammenschalten und dann eben gucken, was hat es bisher gebracht, müssen wir noch irgendwo nachjustieren. Das ist eben so, weil das ist dann ein Zeitraum, wo man tatsächlich anhand der Zahlen wahrscheinlich schon was erkennen kann. Also da sollten sie dann wirklich schon nach unten gehen, wenn diese Maßnahmen wirklich greifen.
Nina Barth war das live für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info für die Maßnahmen, über die Maßnahmen, die ab 2. November, also ab dem kommenden Montag greifen und dann für 4 Wochen bis Ende des Monats. Vielen Dank. Frei nach dem Motto Aufstehen für Kultur gehen seit Tagen Musiker, Malerinnen, Schauspieler, Regisseurinnen, andere Künstler auf die Straße, überall in Deutschland. Heute wieder in Berlin. Auch Veranstaltungstechniker und DJs waren dabei, denn sie können nicht zeigen, was sie können. Theater, Kinos, Galerien, Clubs sind runtergefahren oder zu wegen Covid-19 und die Aussichten für die kommenden Monate bedrohen, was übrig ist von ihren Jobs und den damit verbundenen Honoraren. Anja Dobrodinsky.
Mit rund 10.000 Teilnehmern haben die Organisatoren gerechnet. Darunter sind Tontechniker, Messebauer, Musiker, Konzertveranstalter, DJs, Clubbesitzer und viele mehr. Mehr als 1 Million Beschäftigte hat die Branche. Seit dem Frühling verdienen 9 von 10 Unternehmen gar nichts mehr. Alexander ist 27 Jahre alt und Event-Caterer. Er ist froh, dass er überhaupt noch etwas zu tun hat.
Wir haben sehr wenig Aufträge momentan, wenn dann in abgespeckter Variation. Und da bin ich noch einer der wenigen, die noch ausgewählt werden. Also ich habe Kollegen, die schon teilweise Insolvenz anmelden mussten, die ihr Auto verkaufen mussten, die hatten kein Geld mehr. Ich habe zum Glück ein bisschen was gespart, davon lebe ich jetzt, aber das hält auch natürlich nicht ewig lange. Ne?
Tom Koperek ist einer der Initiatoren des Bündnisses Alarmstufe Rot, das die Demo organisiert hat. Das größte Problem sind fehlende passgenaue staatliche Hilfen, sagt er.
Da die politischen Entscheider es in nunmehr 8 Monaten des faktischen Lockdowns für unsere Branche nicht geschafft haben, auch nur ansatzweise Lösungen zur Rettung des 6 größten Wirtschaftszweigs in Deutschland zu entwickeln.
Die Branche besteht zum großen Teil aus Solo-Selbstständigen. Viele von ihnen sind jetzt auf Hartz IV angewiesen. Auch die wenigen größeren Unternehmen der Branche klagen. Viele haben keinen Anspruch auf Überbrückungshilfen oder die Gelder reichen nicht aus, klagt Jörn Huber vom Pharmab Kommunikationsverband, der vor allem Eventagenturen und Messebauer vertritt.
Diese ganzen Unternehmen verbrennen in jedem Monat mindestens 1/2 Jahresgewinn und das Monat für Monat. Wenn man das mal vorausrechnet, bis wir wieder auf dem Ist-Niveau sind, brauchen wir 10 bis 15 Jahre, wenn ich jetzt noch Kredite aufnehmen muss und zum Überleben.
Auch Dirk Wöhler ist Unternehmer. Der DJ hat die Demonstration der Veranstaltungswirtschaft angemeldet und berichtet aus seinem Arbeitsalltag.
Habe Mitarbeiter in Kurzarbeit, habe trotzdem Auszubildende eingestellt zum 1.9., um einfach meine Zukunft zu sichern. Ich habe viele Solo-Selbstständige, die für mich arbeiten, die wissen nicht, was sie ihren Kindern zu Weihnachten kaufen sollen. Und das darf einfach nicht sein.
Unter den Demonstranten sind auch viele Musiker, sowie Schlagzeuger Norri von der Mittelalterband Corvus Corax. Die spielt immer noch Konzerte, vor allem im Freien, und erfährt dabei viel Solidarität.
Und wir merken das auch, wenn wir dann CDs verkaufen, da kauft jeder mindestens eine. Sowas gibt es normalerweise nicht. Da merkt man schon, das ist eigentlich eine Spende.
Noch so ein Jahr könne die Band aber nicht durchhalten. Kürzlich trafen sich Vertreter der Veranstaltungsbranche mit dem Bundesfinanzminister. Der machte Hoffnung auf maßgeschneiderte Hilfen. Passiert ist seitdem jedoch nichts. Deshalb demonstrieren die Betroffenen heute zum 2. Mal.
Testen, testen, testen. Das ist seit Monaten der Aufruf an alle, die von Covid-19 betroffen sind oder glauben, sich infiziert zu haben. Pro Woche lassen sich mittlerweile rund 1 Million Menschen in Deutschland testen. Soweit, so gut. Das Problem ist allerdings, längst nicht alle dieser Tests geben absolute Sicherheit, ob man nun infiziert ist oder nicht. Ich habe mit der Kollegin Maya Gräf vorhin geredet, denn es gibt auch Probleme mit Laboren. Mit welchen denn?
Also in einem bayerischen Labor hat es jetzt reihenweise falsche Testergebnisse gegeben. Hier war es wohl so, dass das betroffene Labor von einem bestimmten Hersteller keine Reagenzien, also die Chemikalien, die man für die Auswertung der Tests braucht, mehr geliefert bekommen hat. Der Hersteller selbst hatte tatsächlich einen Engpass bei der Produktion. Man musste eben auf einen anderen Hersteller ausweichen und dessen Chemikalien passten dann nicht zum Rest des Testverfahrens in diesem Labor. Und das Ergebnis war dann, 58 von 60 Tests waren dann fälschlicherweise positiv. Das heißt, da haben Menschen die Nachricht bekommen, dass sie mit Corona infiziert sind, obwohl sie es gar nicht waren.
Das ist ja schwierig. Kann man schlussfolgern, jetzt wo die Infektionszahlen steigen und natürlich auch die Zahl der Tests, dass wir öfter mal rechnen müssen mit solchen Fehlern und Pannen?
Also dazu habe ich heute mit Dr. Yuriko Stiegler gesprochen. Sie leitet in Essen ein Labor, das Corona-Tests auswertet. Und sie spricht von zwei Aspekten, die Fehlerquellen sein können. Zum einen eben dieser Mangel an Reagenzien, den übrigens alle Labore in NRW und bundesweit spüren.
Natürlich versuchen die Hersteller schon seit dem Frühjahr, ihre Produktionskapazitäten zu erhöhen. Aber das ist natürlich auch irgendwo limitiert. Und wenn das nicht gleich schnell passiert, wie die Anzahl der angeforderten Teste sich erhöht, dann haben wir natürlich ein Missverhältnis zwischen lieferbaren Testreagenzien und den abzuarbeitenden Testen.
Ja, dann kommt es zu Verzögerungen und möglicherweise eben auch zu Fehlern, wie in Bayern. Das Uniklinikum Essen hat diesen Materialmangel auf dem Markt auch bestätigt. Aber es sagt auch, das dürfe nicht dazu führen, dass die Qualität von Testergebnissen sinkt. Also wenn man alternative Materialien verwenden muss, dann müssten diese auch intensiv getestet werden, bevor man sie einsetzt, heißt es da auch zum Beispiel vom Institut für Virologie.
Das ist der eine Aspekt. Der zweite, der dazu führen kann, dass Ergebnisse falsch sind im Endeffekt.
Ja, das ist ganz einfach der menschliche Aspekt. Es sind eben Menschen und keine Maschinen oder Roboter, die diese zigtausenden Tests jeden Tag auswerten müssen. Und die Zahl der abzuarbeitenden Tests, die steigt ja auch jeden Tag an. Und Dr. Yuriko Stiegler hat mir gesagt, dass die Mitarbeiter auch merken, sie sammeln Überstunden an. Sie spüren den Stress und den Druck. Und unter Stress und Druck, das weiß jeder von uns, macht man eben auch mal Fehler. Davon könne sich niemand freisprechen. Aber an der Kapazitätsgrenze sei man noch nicht. In dem Essener Labor werden gerade 800 bis 1000 Tests am Tag ausgewertet, was ich persönlich sehr viel finde. Ja?
In der Tat.
Aber das ist eine Auslastung von immer noch 85%, also etwas Luft nach oben ist da noch.
Maja Gräf war das für das Echo des Tages über Probleme mit Corona-Tests und die Situation in Laboren. Vielen Dank. Am Sonntag ist er völlig überraschend verstorben, Thomas Oppermann. Der 66 Jahre alte SPD-Politiker war zuletzt Vizepräsident des Bundestages und er konnte zurückblicken auf ein eindrucksvolles politisches Leben, teils in Niedersachsen, teils in der Bundesrepublik. Heute hat der Bundestag Thomas Oppermann gedacht in einer bewegenden Trauerfeier. Ingo Bötig hat zugehört.
Ein großes Porträt von Thomas Oppermann hängt im Plenarsaal. Vor der Rednertribüne liegen weiße Blumengestecke. Gleich zu Beginn erheben sich Abgeordnete und Gäste zu Ehren des Verstorbenen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.
Wir trauern um Thomas Oppermann, unseren langjährigen Kollegen und Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags.
Auf der Ehrentribüne haben auch Oppermanns Lebenspartnerin und drei seiner Kinder Platz genommen. Der frühere Bundespräsident Gauck, der frühere Bundestagspräsident Lammert und der frühere Bundeskanzler Schröder. Letzterer ein enger Weggefährte. Er hatte Oppermann zum ersten Mal als Minister in die niedersächsische Landesregierung geholt. In seiner Trauerrede würdigt Schäuble den Verstorbenen als Mensch und Politiker, der hohe Wertschätzung genossen habe über die Fraktionsgrenzen hinweg. Für ihn war Oppermann
klar und loyal in seiner sozialdemokratischen Haltung, aber nie ideologisch. Streitbar in der Sache, doch kompromissfähig, wenn es galt, pragmatische Lösungen zu finden. Pointiert und schlagfertig in der politischen Auseinandersetzung und herzlich im zwischenmenschlichen Umgang.
Schäuble ist überzeugt, Oppermann habe sich in der parlamentarischen Demokratie große Verdienste erworben.
Unter seiner Regie führte Niedersachsen Intensivstudiengänge für Bildungseliten ein. Ein bundesweites Novum. Und zum Verdruss nicht weniger in der eigenen Partei kämpfte Thomas Oppermann auch für Studiengebühren. Er war nie bloßer Parteisoldat. Und er sagte selbst über sich: Ich bin oft gegen den Strom geschwommen.
Auch der Fraktionsvorsitzende der SPD, Rolf Mützenich, würdigte Oppermann.
Er war ein Stratege, ein Gestalter, ein Energiebündel, ein feiner Kerl. Er wird uns fehlen.
Mützenich sagt, der politische Einfluss war Oppermann kein Selbstzweck.
Sein Einsatz ergab sich vielmehr aus dem Gestaltungswillen, mehr Lebenschancen für mehr Menschen zu schaffen. Ein Leitmotiv war, dass sich soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Dynamik nicht ausschließen, sondern sich gegenseitig bedingen und ergänzen. Oppermann stritt für einen starken, vorsorgenden Sozialstaat, der Menschen nach Möglichkeit nicht dauerhaft versorgt, sondern ihnen hilft, auf eigenen Füßen zu stehen.
Musik Thomas Oppermann war am Sonntag völlig überraschend im Alter von nur 66 Jahren in Göttingen gestorben. Das Herz habe versagt. Mehr möchte und kann seine Familie zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Thomas Oppermann gehörte dem Deutschen Bundestag seit 2005 an. Er hinterlässt seine Lebensgefährtin und 4 Kinder.
Die Trauerfeier heute im Bundestag im Gedenken an den SPD-Politiker Thomas Oppermann. Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und wir berichten über eine weitere Schlappe für die Bundesregierung in Sachen Maut. Diesmal geht es um die Lkw-Maut, die seit Jahren falsch berechnet wird. Die Kosten für die Verkehrspolizei auf Bundesfernstraßen dürfen nicht einfließen in die Preise, die Spediteure und Co. zahlen müssen. Das jedenfalls hat heute der Europäische Gerichtshof entschieden. Unterm Strich geht es um viele, viele Millionen Euro, berichtet Philipp Rayon.
Im konkreten Fall hat ein polnischer Spediteur knapp 12.500 Euro Mautgebühren von der Bundesrepublik zurückverlangt. Diese waren ihm für die Kosten der Verkehrspolizei berechnet worden. In seinem Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Münster ging es dann um die Frage, ob diese Polizeikosten überhaupt anteilig auf ihn abgewälzt werden durften oder ob das europarechtswidrig war. Für ihn ist das heutige Urteil des EuGH daher ein erster Erfolg, sagt sein Rechtsanwalt Martin Pfnür.
Es ist ein Etappensieg. Die endgültige Entscheidung wird in dem Verfahren dann vor dem OVG Münster fallen. Klar ist, dass die Kosten der Verkehrspolizei nicht als Mautbestandteil berechnet werden durften.
Rechtsanwalt Martin Pfnür aus Görlitz vertritt noch 8 weitere Spediteure. Daneben gibt es noch mehr Mautzahler, die nun auf eine Rückzahlung hoffen dürfen, weil sie Ansprüche schon angemeldet haben. Der heute vom EuGH entschiedene Fall gilt daher als Musterprozess für die Speditionsbranche. Konkret musste der EuGH heute entscheiden, ob bestimmte Aspekte der deutschen Lkw-Maut mit dem Europarecht vereinbar sind. Denn die Maut beruht auf europarechtlichen Vorgaben. Die EuGH-Richter stellten heute klar, die Lkw-Maut darf nur Infrastrukturkosten beinhalten. Dazu zählen etwa die Ausgaben für den Bau von Autobahnen, ihren Betrieb oder die Instandhaltung. Die hier umstrittenen Polizeikosten aber nicht, erklärt EuGH-Pressesprecher Hartmut Ost.
Bei der Berechnung der Lkw-Maut dürfen die Kosten der Verkehrspolizei nicht berücksichtigt werden. Die Kosten der Verkehrspolizei entstehen nämlich nicht durch den Betrieb der Infrastruktur, sondern durch die Ausübung hoheitlicher Befugnisse.
Im konkreten Fall ging es um die Mautberechnung aus den Jahren 2009 bis 2014. Doch das Urteil ist auch für die Jahre danach wichtig, sagt Rechtsanwalt Martin Pfnür.
Die Kosten sind bis heute Bestandteil der Mautsätze, sodass dieser unionsrechtswidrige Anteil zu Unrecht erhoben worden ist. Und Transportunternehmen können diese zurückverlangen, sofern die Ansprüche noch nicht verjährt sind.
Die gesamte Branche hat daher heute mit großer Spannung auf das Urteil gewartet. Der Branchenverband, der Bundesverband Güter, Kraftverkehr, Logistik und Entsorgung, kurz BGL, freute sich daher in einer ersten Stellungnahme über das Urteil. Man sei nun vor allem über die Rechtssicherheit erleichtert. Vorstandssprecher Dirk Engelhardt.
Wir werden die Konsequenzen des Urteils prüfen. Die Verkehrspolizeikosten sind auch derzeit Bestandteil der Mautsätze. Und wir werden prüfen, ob es Mauterstattungsansprüche für unsere betroffenen Transportunternehmen gibt.
Für die Bundesregierung geht es dabei um viel Geld. Jedes Jahr um rund 200 bis 300 Millionen Euro Kosten der Verkehrspolizei, die den Lkw zuzurechnen sind. Diese kann die Bundesrepublik künftig über die Maut nicht mehr zurückverlangen. Die Maut muss daher wohl nun neu berechnet werden.
Und dann die Religionsfreiheit. Dieses Menschenrecht bedeutet, eine Religion für sich frei zu wählen oder eben ausdrücklich keine Religion zu haben. Genau diese Freiheit ist in vielen Ländern mächtig unter Druck. So steht das in einem neuen Bericht der Bundesregierung, der heute vorgelegt wurde. Da ist viel die Rede von Diskriminierung und Verfolgung aufgrund des Glaubens oder wegen der Entscheidung, keine Glaubensrichtung zu folgen. Philipp Capius.
3 von 4 Menschen leben in einem Land, das ihre Religions- oder Weltanschauungsfreiheit einschränkt. Und die Entwicklung der letzten Jahre ist leider schlecht,
sagt Markus Grübel, der Beauftragte der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit. Es ist der 2. Bericht zum Thema und er umfasst die Jahre 2018 und 2019. 30 Länder sind speziell unter die Lupe genommen worden. 30 Länder, in denen die Entwicklungen der Religionsfreiheit für die Bundesregierung von besonderem Interesse waren. Darunter finden sich viele Asiaten, asiatische und afrikanische Länder, aber zum Beispiel auch Brasilien und die Ukraine. Grübel hob davon heute in der Bundespressekonferenz 4 Länder hervor, darunter China.
Besonders dramatisch ist die Lage der muslimischen Uiguren oder der Tibeter-Buddhisten. Ich fordere eine unabhängige Untersuchung und Berichterstattung zur Lage der Uiguren in China durch die Vereinten Nationen. Und ich wünsche mir einen entschlossenen Dialog der Europäischen Union mit China zu Fragen der Religions- und Weltanschauungsfreiheit und der Menschenrechte.
Oder aber auch den Sudan.
Hier gibt es positive Entwicklungen. Die Übergangsregierung des Sudan hat Weihnachten zum gesetzlichen Feiertag erklärt und Juden zur Rückkehr eingeladen.
Aus dem Bericht geht auch hervor, dass offensichtlich besonders Christen von der Verletzung der Religionsfreiheit betroffen sind. Aber auch andere Religionen und Weltanschauungen würden unter Diskriminierung leiden. Der Erzbischof von Bamberg, Ludwig Schick, sagt:
Die Religionsfreiheit ist Kern der Menschenrechte. Und wenn Religionsfreiheit gewährt ist oder vorhanden ist, dann ist auch Frieden vorhanden. Religionsfreiheit ist auch immer ein Friedensprojekt.
Ohne die staatliche und gesellschaftliche Anerkennung der Religionsfreiheit werde menschliches Leben fundamental beschädigt, so Schick weiter. Die Verknüpfung von Religionsfreiheit mit anderen elementaren Menschenrechten stellt auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, her.
Die Einschränkung, und das zeigt auch der Bericht, glaube ich, sehr gut, von Religions- und Weltanschauungsfreiheit geht oft einher mit Einschränkung auch anderer Menschenrechte. Ob es die Frage der Frauenrechte ist, ob es die Frage der Rechte LGBTI-Personen ist, ob es auch das Thema Meinungsfreiheit ist. Man kann, ich glaube, diesen Katalog und diesen Kanon länger durchziehen.
Neben den einzelnen Kapiteln zu den Ländern enthält der Bericht auch einen thematischen Teil. Darin geht es zum Beispiel um Einschränkungen der Religionsfreiheit im Bildungsbereich, Blasphemiegesetze oder das Recht zu konvertieren, so Grübel.
Also das Recht, die Religion oder Weltanschauung zu wechseln, ist gleichsam der Kern der Religionsfreiheit. In 11 Staaten droht Konvertiten die Todesstrafe. In 99 Staaten gelten Gesetze, die religiöse Gruppen bestrafen, wenn sie versuchen, andere Menschen von ihrem Glauben zu überzeugen.
Nun nach Polen. Seit Tagen gehen zehntausende Menschen dort auf die Straße gegen das neuerdings verschärfte Abtreibungsrecht im Land. Die Proteste werden lauter in mehreren polnischen Städten, auch an Universitäten und sogar in Gottesdiensten. Und sie stellen grundsätzliche Forderungen, so Marta Lempart, eine der Initiatorinnen der Demos.
Wir wollen ein wahres Verfassungsgericht, ein richtiges oberstes Gericht. Wir wollen mehr Geld für Gesundheit, Arbeitnehmerschutz, Hilfen für Unternehmen, Geld für die Kultur. Wir wollen volle Frauenrechte, legale Abtreibungen, Sexualkunde, Verhütungsmittel. Wir wollen Menschenrechte, einen weltlichen Staat, ein Ende der Finanzierung der Kirche über den Haushalt, Schulen frei von Kirche. Wir wollen einen Rücktritt der Regierung und einen Konsultationsrat wie in Belarus, der daran arbeitet, wie man das Chaos ordnet, das Peace angerichtet hat.
Befürworter und Gegner der neuen Abtreibungsregeln stehen sich zunehmend unversöhnlich gegenüber. Und dazu beigetragen hat auch eine aktuelle Videobotschaft von Jarosław Kaczynski. Der Vorsitzende der nationalkatholischen Regierungspartei Peace sagt darin unter anderem:
Derzeit sind Versammlungen von mehr als 5 Personen verboten. Diese Demonstrationen werden viele Menschenleben kosten. Die, die dazu aufrufen und daran teilnehmen, begehen somit ein schwerwiegendes Verbrechen. Und die Behörden haben das Recht und auch die Pflicht, dagegen vorzugehen.
Beobachter meinen, der Streit hat mittlerweile den Charakter eines Kulturkampfs. Stimmt das? Und was sagen die Proteste aus über die polnische Gesellschaft des Jahres 2020? Dazu die Meinung von Jan Palokat.
Eigentlich müssten jetzt in Polen alle Kirchenglocken läuten. Die Verschärfung des ohnehin schon strengen Abtreibungsrechts ist Herzensanliegen dieser das Land noch immer stark prägenden Institution. Doch der Jubel bleibt verhalten unter den Bischöfen. Primas Polak rief angesichts der sehr emotionalen Debatte und der Proteste zur Mäßigung auf. Allenthalben heißt es seitens der Kurie, das Ganze sei doch nun wirklich eine politische Entscheidung, als habe die Kirche damit nichts zu tun. Das aber hat sie. Sie hat einen heimlichen Pakt mit einer politischen Kraft geschlossen, die das Land polarisiert, und das holt sie jetzt ein. Widerstandslos ließ sich die Kirche vereinnahmen von Kaczynskis Peace-Partei, die behauptete, ganz allein das wahre, katholische Polen zu verkörpern. Für viele teils inakzeptable Angriffe auf politische Gegner nahm Kaczynski Gottes Segen in Anspruch und die Kirche ließ ihn gewähren. Mit dieser Rhetorik ist Kaczynski weit gekommen. Vor allem dank der Frommen in den ländlichen Gebieten gewann er Wahl um Wahl. Dazu sammelte er die zu kurz gekommenen und sich so fühlenden ein, die es vielleicht mit Gottes Geboten nicht ganz so ernst nehmen, aber Gefallen fanden an sozialen Gaben oder der robust nationalistischen Tonart der Peace. Doch nun wird klar, es ist nicht nur Rhetorik. Per Verfassungsgericht lässt Kaczynski nun durchsetzen, was von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wird. Selbst in Peace-Hochbogen regt sich Protest. Zu spät, denn mit den Machtmitteln, die Kaczynski nach Justiz- und Medienreformen nun hat, kann seine Partei machen, was sie will. Und das tut sie, selbst um das Risiko, den gesellschaftlichen Frieden endgültig aufs Spiel zu setzen. Denn was jetzt noch bleibt, ist der Protest auf der Straße. Über die Formen mag man streiten und darüber, ob Gottesdienste die richtige Bühne sind. Aber dass die Kirchen der völlig falsche Adressat für die Proteste sind, kann man auch nicht behaupten. In dem stark katholisch geprägten Land bleibt die Kirche als moralische Instanz und Mahner gefragt. Aber nur eine Minderheit teilt Kaczynskis Vorstellung, wonach Polen ohne Kirche nichts sei. Eine Mehrheit will kein Land, in dem göttliche Gesetze eins zu eins und kompromisslos in weltliches Recht überführt werden. Gerade die junge Generation hatte sich längst in großer Zahl gelöst von der Kirchennähe der Älteren. In vielen Schulen wird Religionsunterricht nur noch von einer Minderheit besucht. Die Jungen wendeten sich ab, jetzt wenden sie sich in Teilen sogar gegen die Kirche. Wie es aussieht, könnte sich Kaczynskis Abtreibungsverbot als gewaltiger Bärendienst für die Kirche erweisen, die um jeden Preis zu verteidigen, er seine Anhänger jetzt aufrief.
Die Meinung von Jan Palokat für das Echo des Tages. Deutschland ist mal wieder dran in Sachen europäische Kulturhauptstadt. 2025 wird das so sein, also mussten Kandidaten her. Erst 8, später 5 deutsche Städte haben sich beworben um den Titel, unter anderem Hannover und Hildesheim in Niedersachsen. Gewonnen hat den Wettbewerb heute aber Chemnitz. Wie die Jury zu dieser Entscheidung gekommen ist, erzählt Maria Ossowski.
In Hildesheim saßen sie unter lila Schirmen, in Magdeburg im Innenhof einer Festung. In Hannover wartete das Bewerberteam rund um den OB, in Nürnberg ebenso. In der Chemnitzer Stadthalle saßen alle auf 1,50 Meter Abstand, als digital. Die Vorsitzende der 12-köpfigen internationalen Jury, Silvia Ammann, verkündete:
Die Auswahljury für eine europäische Kulturhauptstadt 2025 in Deutschland empfiehlt folgende Stadt als europäische Kulturhauptstadt: Chemnitz. Herzlichen Glückwunsch.
Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig hat heute ihren vorletzten Arbeitstag. Es sei der glücklichste ihrer 14-jährigen Amtszeit.
Wir sind einfach glücklich und überwältigt und es wird der Stadt so gut tun.
Chemnitz, die drittgrößte Stadt Sachsens, das ehemalige Karl-Marx-Stadt, wollte auch ein Zeichen gegen Recht setzen, gegen die gewalttätigen Neo-Nazi-Aufmärsche 2018. Chemnitz habe sich seit der Bewerbung sehr verändert.
Auch weil sich so ganz viele eingebunden gefühlt haben. Autodidakten, die selber irgendwas machen. Dann Künstler der freien Szene, die sich plötzlich viel mehr gesehen und ernst genommen gefühlt haben. Und natürlich auch unsere kulturellen Spitzenleistungen, die plötzlich einen ganz neuen Schub bekommen haben. Und viele Chemnitzer, die Anteil genommen haben, die sich Sachen angeguckt haben und irgendwann gesagt haben, naja, europäische Kulturhauptstadt, vielleicht können wir das doch.
Die Bewerbung setzte auf den Slogan der Künstler in dir, auf Autodidakten, auf Nachbarschaften und die stille Mitte. Ein Projekt, die 3000 Garageninitiative.
Da werden Künstlerinnen und Künstler aus Europa dabei sein, die Garagen gestalten. Es werden Chemnitzer ihre Garagen öffnen, weil die da drinnen auch was machen. Das Macherthema ist uns ja ganz wichtig. Und wir werden viele Programmformate haben, wo Eltern mit ihren Kindern, Großeltern mit ihren Enkelkindern kommen und nicht nur Kunst und Kultur erleben, sondern selbst Teil davon sein und selber was mitmachen. Das ist auch ein ganz neuer Ansatz und den werden wir hier wunderbar ausspielen.
Tausende von Apfelbäumen in Reihen werden Chemnitz mit der umliegenden Region verbinden. Ein Natur-Kultur-Projekt. Die 4 anderen Städte, die ebenfalls gehofft hatten und nun enttäuscht sind, sie tröstet der Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, Markus Hilgert.
Für mich persönlich war dies die Erfahrung, die mich am meisten bewegt hat, mitzuerleben, wie die Arbeit an ihrer Kulturhauptstadtbewerbung nicht nur den Zusammenhalt in ihren Teams gestärkt, sondern gerade auch das Miteinander in ihren Städten verändert hat.
Das gesamte Auswahlverfahren lief wegen Covid-19 über digitale Formate.
Aber Covid-19 haben wir 2025 dann hoffentlich hinter uns. 2025 ist Chemnitz europäische Kulturhauptstadt. Das waren Informationen von Maria Ossowski. Und das war auch das Echo des Tages für heute Abend. Wir sind morgen Abend wieder im Radio um 18.30 Uhr für Sie da oder jederzeit im Netz unter wdr5.de oder ndr.de/info mit einem Podcast. Ich wünsche noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.